Ungeduld ist keine Tugend. Jo, wir sind in Psalm 4. Ist ein Abendpsalm. Ein Psalm, den David geschrieben hat. Lesen wir Vers 1. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Psalm Davids. Also, das werden wir öfters mal sehen, dass sowas kommt. Und der Vorsänger, das ist, wäre heute, also jedenfalls hier, würden wir den Lobpreisleiter nennen. Dass der den Chor und der Gottes Volk, die dastehen in der Gemeinschaft, leitet in den Lobpreis, in die Musik. Der die Geschwindigkeit und den Takt angibt. Und also ist es ein Psalm für die Gemeinde. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist ein Lied, ein Gebet, ein Gebetslied, ein Lobpreislied für die ganze Gemeinde. Also mit Gitarrensolo zwischendrin. Gut, fangen wir an. Vers 2. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. O, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Ja, wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? O, erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn, wo viele sagen, ja, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erheb über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Moos in Fülle haben. O, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Denn du allein, Herr, du allein lässt mich sicher wohnen. Ein schöner Psalm. Und starten wir mal los. Vers 2. David fängt sein Lied an und nochmal zur Erinnerung, ein Psalm ist zwar ein Lied, aber ist halt ein Gebet, ne, das aufgeschrieben wird. Aber es ist ein Gebet, das die ganze Gemeinde halt betet. Ne, mit musikalischer Unterstützung. Ich liebe das so, ne, diese Leidenschaft, die Gott in uns erweckt hat, Musik. Ne, Musik ist was Tolles. Musik ist eine Gabe. Musik ist ein Geschenk, den Gott uns Menschen gegeben hat, damit wir ausdrücken, was in unserem Herzen vorgeht. Und manche sind da gut im Malen, andere im Bücherschreiben, andere im Arbeiten, andere im, keine Ahnung, ne, Pantomime, so. Und andere halt in der Musik, ist egal, aber Gott hat uns diese Kreativität, hat uns gegeben, ne, um ihn zu preisen. Um Wege zu finden, die nicht so begabt sind, mit reinzubringen in diese Leidenschaft. Und vielleicht kannst du keine Lieder schreiben und vielleicht bist du auch schlecht in Tonlagen finden oder halten, ist egal. Weil wenn du jemand hast, der das kann, dann kannst du damit einstimmen. Und du hast eine Linie, auf der du dich bewegen kannst. Und wenn David, und das liebe ich so an seinen Gebeten, und ich will jetzt gar nicht so eingehen auf die Lobpreislied singen, sondern auf Gebet. Wenn ich singe ein Lied, dann singe ich jedes Wort bewusst, jedenfalls versuche ich es meistens. Manchmal auch nicht. Aber normalerweise singe ich jedes Wort ganz bewusst, deswegen singe ich auch manchmal Lieder anders, weil ich in dem Moment dieses eine Wort für mich so mächtig ist und so tief mich berührt, dass ich das betonen muss, mehr als normalerweise das Wort vielleicht betont wird. Es sind halt Gebete und die Gebete, die müssen in unser Herz kommen. Und was die Psalmen uns eigentlich lernen, ist nicht zu singen, sondern was die Psalmen uns eigentlich lernen, ist, wie zu beten. Wie es richtig ist, vor Gott zu kommen und mit ihm zu reden. Erklärt uns ganz viel, wie wir mit unseren Gefühlen und allen umgehen und trotzdem, wie wir unseren Weg zu Gott finden können. Ne? So wie mächtig Gott ist, so wie klein wir sind. Und dieses Gebet, und David hier hat so ein Gebetsherz. Ne? Deswegen hat doch den Drang zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Ne? Egal wo er ist, als erstes betet er zu Gott, wenn er ein Problem hat oder auch nicht, ne? So, und selbst als er in die schlimmste Sünde gefallen ist, hat es ihn zerrissen und er musste, hat Sacktuch getragen, ne? Und hat gebetet und hat gefastet, so, weil Gott war halt, ne, seine Antwort, sein Weg. So, und wenn so ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes zu Gott redet, betet, so dann ist das hier eigentlich ein Schlüsselwort am Anfang von Vers 2. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. Und so oft ist es doch, dass wir vom Essen sitzen und ich beobachte das bei meinen Kindern. Ne? Sobald es Essen gibt, die Ellie ist da jetzt so Meister drin, dass sie sagt, ah, wir müssen noch beten, ich bete. So, ne? Und dann danke für das Essen, Jesus, und dass wir das Geld hatten, um Essen zu kaufen und dass es so lecker ist. Und Amen. Ne? Oder meine Kinder abends vorm ins Bett gehen. Ne? Dann frage ich immer, und möchte jemand beten? So, und die beten wollen, die beten dann. Und Pete, immer das Gleiche. Ne? Danke für das Essen. Danke, dass du für uns sorgst. Danke, dass du uns beschützt. Amen. Ne? Aber das machen wir doch auch ab und zu, oder? So, mir ist es mal aufgefallen, ich habe das angesehen und dachte, das ist ja eklig. Ne? Ich meine, es ist mein Kind und der sieht und hört Gott noch nicht. Ne? Das ist einfach nur Glaube, ne? Und ein Ritual, das er macht. So, aber ich meine, da ich Gott kenne und ihn höre und er mich hört, so, ne, dann das ist doch schrecklich, oder? Wenn man manchmal im Gebetskreis sitzt, ne, und man betet einfach irgendwas, weil man gerade den Druck verspürt, vielleicht von mir, Entschuldigung, so was beten zu müssen. Ne? Aber wenn David redet und wenn David betet, dann nicht, Vater unser, der du bist im Himmel, ne? Was man schon Millionen macht. Und ja, ich weiß, die Christen lieben das. Und jedes Mal ist es neu, man geht tiefer und man kann da reflektieren und ist ja schön. Ne? Aber ich kenne viele Christen, für die ist das mit Gott reden, das Gebet. Ne? Vater unser, der du bist im Himmel. So. Und dann gehen sie ins Bett. Ne? Das ist das, was sie Gott sagen. Aber Gebet ist, antworte mir auf mein Schreien. Gebet ist, dass man vor Gott kommt in dem Bewusstsein, dass da jemand ist, der antwortet. Und man zu ihm kommt und ihm sagt, sei mir gnädig, antworte mir. Ich komme mit zu dir und bitte, du großer Gott, rede mit mir. Ja. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. Ja. Und Gott ist unsere Gerechtigkeit, ist ganz klar. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Sind wir gerecht? Nö. So, haben wir irgendwas, warum Gott auf uns hören sollte? Nö. Das Einzige, warum Gott uns hört, ist, weil er Jesus hört. Das Einzige, warum wir vor Gott kommen können, ist Gnade. So, weil er Jesus sieht, weil wir ihn angezogen haben, weil er vor uns steht. Aber wir selber, wir können nicht zu Gott kommen, auch jetzt nicht. Deswegen müssen wir einen neuen Leib kriegen, neu verherrlicht werden. So, wir selber sind nicht würdig, wir immer noch. Aber wir sind würdig gemacht, wenn wir Jesus haben. Aber Jesus ist der Mittler. Jesus ist der, der unsere Gebete zum Vater bringt. Und der sie wieder zum Geist zurückbringt. Er ist immer noch zwischen uns und dem Vater. Ne? Aber trotzdem ist es für ihn schon alles passiert. Trotzdem sind wir schon beim Vater. Ne? Aber trotzdem müssen wir uns das bewusst sein. Dass wir nicht einfach so, wie es manchmal gelehrt wird, einfach so dü-li-dü und ich komme zu Gott und so mach irgendwas. Ne? So ein behandle ihn wie den auf der Straße. Ne? So ein, oder wie ein Kumpel oder was weiß ich. Das ist Gott, so, und das ist der Schöpfer von Himmel und Erde, so der mächtigste überhaupt. Das ist der, der alles gemacht hat. Der alles wegnehmen kann, einfach so. So. Und es ist Gnade, dass ich mit meinem Gott reden darf. Es ist seine Gerechtigkeit, dass ich vor ihm stehen kann jetzt. Weil ich bin Sünder. Ne? Wie muss jetzt im 1. Johannes gerade durchgehen, Sonntagabend. Ist übrigens sehr cool, wer noch nicht da war, kommt. So, ist wirklich genial. So, der Geist redet durch jeden von uns. So, na, aber zurück. Da steht halt auch so ein, wer sagt, dass er keine Sünde hat und wer sagt, dass er nicht sündigt, so, der lügt. Der ist nicht in der Wahrheit, der kennt Gott nicht. So, wir sind Sünder und das muss uns bewusst sein. Aber wir haben eine Gerechtigkeit. Ne? Und deswegen, und wenn ich zu Gott komme, dann muss ich da demütig kommen. Ne? Der Einzige, der keine Gnade braucht, das ist Jesus Christus. Jesus braucht keine Gnade. Warum? Weil er gerecht ist. Der Vater muss ihm nicht gnädig sein. Für was sollte er gnädig sein? Jesus hat alles verdient. Jesus gehört alles. So, Jesus ist zum Vater gekommen, wann er wollte, und der Vater hat geantwortet. So, auch wir sind nicht Jesus. Wir sind Stellvertreter von ihm. So, antworte mir auf mein Schreien. Und das muss ich mir bewusst machen. So, wenn ich vor Gott komme, ob ich nur singe und singt bete, oder ob ich nur in meiner Kammer bin und bete, ob ich in der Gemeinde bin und bete. So, ich muss mir das wirklich bewusst machen, dass ich was empfangen möchte. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. Das ist das Herz Davids, das ist diese Sehnsucht seines Gebets. So, antworte mir, begegne mir. Ich komme jetzt zu dir und ich möchte dich begegnen. Und wenn ich nur einen Hauch von dir sehe und wenn ich nur ein bisschen was spüre und wenn ich nur einen kleinen Wink kriege, aber ich möchte dir begegnen, deswegen stehe ich jetzt vor dir, sogar schreiend. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Das ist Demut. Und Leute, wir brauchen Gnade, wenn wir vor Gott kommen im Gebet. Wir brauchen diese Gnade. Und kennt ihr das hier? Sei mir gnädig. Erinnert mich an ein Evangelium, wo der Zöllner und der Pharisäer da sind. Der Zöllner mit seiner Gerechtigkeit steht da und gefällt sich. Aber es reicht nicht aus. Der Pharisäer steht da mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Frömmigkeit, mit seinem frommen Gebet, mit seiner frommen Erscheinung. Beide stehen im Tempel. Der Zöllner, der Sünder, der alle vereimert und alle ausnimmt und nur an sich denkt. Und dieser Pharisäer, der sein Leben für Gott geweiht hat. Und beide stehen jetzt da, der eine vorne, der andere hinten am Thron. Und das ist doch krass, oder? Der Fromme redet auch, der betet zu Gott mit seinem frommen Gebet. Aber in seiner Gerechtigkeit, deswegen ist er erhaben. Er guckt runter auf die Menschen und sagt, ach, zum Glück bin ich nicht so wie der da. Und das Gebet kenne ich, oder den Gedanken. Ihr nicht? Bestimmt nicht. Ich kenne das, dass man auf den Christen runterguckt, bis Gott einen Kopf wäscht und man erkennt so, oh Mann, also mein Splitter ist ja größer als das Problem, das ich bei ihm gesehen habe. Nee, mein Balken. Aber da ist dieser Sünder, und was betet der zu Gott? Ein kurzes Gebet, ein ehrliches Gebet. Er liegt auf dem Boden, demütig vor Gott, schlägt sich an seine Brust, also sein Herz, und er sagt, sei mir Sünder gnädig. Was sagt Jesus? Der wurde gerecht gesprochen und erhört von Gott, der andere nicht. Und mit dieser Demut muss man halt ins Gebet kommen. Und ich halte nicht sehr viel von diesem, ich weiß, diesem Bibelvers, Abba, Vater, Papa, Vater. Und das sagt doch Jesus. Und er sagt doch, ich bin sein Freund und sein Bruder und so weiter. Aber ich komme total bescheuert vor, als erwachsener Mann Papi zu sagen. Weil natürlich ist er mein Papa, aber ich komme, wenn ich zu ihm komme, dann komme ich als Mann, als Mensch. So, und ich stehe vor ihm und er ist trotzdem dieser große Vater, auch wenn ich ihm so nah sein darf, dass ich ihm alles erzählen kann. Auch wenn ich weiß, dass er mich nicht zurückstoßt. Auch wenn ich weiß, dass er auch mich will und nicht nur mich erretten, sondern diese Gemeinschaft, was ein Papa hat. Ich hatte einen Vater, der hat mich erzogen. Aber ich hatte nie einen Papa. Aber jetzt habe ich einen Papa. Das ist jemand, der mich erzieht und gleichzeitig es liebt, mit mir zusammen zu sein. Und mehr bedeutet das für mich nicht. Ich komme mit Gott. Wir müssen da echt mit Respekt hingehen, so, weil er der ist, der ist. Und es ist alles Gnade, dass wir überhaupt mit ihm reden. Und es ist noch mehr Gnade, wenn er unser Gebet erhört. Es ist Gnade, wenn er spricht. Gott muss mein Gebet nicht erhören und Gott muss auch nichts sagen. Gott muss auch nichts tun. So, selbst wenn ich noch so viel bete, und kennt ihr das? Ihr betet und betet für irgendeine Sache und da passiert nichts. Ihr betet und betet für eine Antwort und da kommt keine. Man betet und fleht und schreit zu Gott, und irgendwie sieht man einfach nicht, was als nächstes dran ist, ne? So ein und ist halt Gott. Ja. Sei mir so nur gnädig, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Und dann spricht er auf einmal zu den Männern dort. Ne? Da sind anscheinend wohlhabende Männer. So, in der Schlachter ist es nicht so gut übersetzt, was steht in der Luther? Ihr Herren. Ne? Also ein bisschen erhabener. Ne? Werden wir noch sehen, dass sie reich sind. Ihr Männer. Und das ist doch krass, oder? Ich meine, er singt hier ein Lied und er betet zu Gott. Ne? Und die ganze Gemeinde guckt zu Gott und betet das mit. Ne? Und da kommt und schlägt sich an die Brust und guckt nach unten und ja, sei mir so nur gnädig, sei mir gnädig und erhöre mich. Ne? Und ich schrei zu dir. Und auf einmal singt der Chorleiter eine bestimmte Gruppe von Menschen an in der Gemeinde. Ne? Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wer ist es hier, der redet? Natürlich ist es Gott, der hier redet. Ne? Wie lange ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Das ist doch Jesus, der hier redet, und zwar zu uns. Das ist doch der Moment, wo er in unsere Herzen spricht, wenn wir mal wieder an dem Punkt sind, wo wir zu viel Ehre nehmen für uns, wo wir zu viel Ehre von ihm wegnehmen, wo wir unsere Gerechtigkeit nachfolgen und preisen. So, wo wir nicht so hinterher sind, nicht so demütig vor Gott, sondern wo wir denken, wir sind gut, wir können das allein hier. Und wir nehmen Jesus die Ehre. Und wir nehmen Jesus auch die Ehre, wenn wir nichtige Sachen lieb gewinnen. Wenn zu viele Dinge in unserem Herzen Platz haben, wenn zu viele Dinge, die wir lieb gewonnen haben, unsere Zeit wegnimmt, die Zeit, die eigentlich anderen Menschen gehören. Und Jesus sitzt da und er sagt da, warum gibst du mir keine Ehre? Warum gibst du mir keinen Preis? Warum bist du so erhaben? Bist so reich und so groß und so sehend, ne? Aber eigentlich bist du doch blind und arm und nackt. Deine Ehre, deine Gerechtigkeit ist Nacktheit in meinen Augen. Da ist nichts. Das ist Schande und Blöße. Ja. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Wurde so erzogen zu lügen. Und zu lügen war für mich normal. Und ich habe irgendwann Lügen so lange gelogen, bis sie Wirklichkeit waren in meinem Kopf. Ja. Die abstrusesten Sachen. Die waren einfach wirklich dann so gewesen. Ne? Und dann kam ich zu Jesus und ich habe weiter gelogen. Ne? Und jedes Mal, und das Schlimme ist das, oder das Gute, dass er jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, oh, das war jetzt eine Lüge, ne? Das war jetzt aber nicht wirklich richtig so, dann musste ich mich gleich bei demjenigen entschuldigen. Und ich habe dann jedes Mal gesagt, oh, sorry, ich habe dich gerade belogen, das ist Quatsch, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Nee, die Wahrheit ist so. Ne? Das war halt noch so drin. Aber dadurch, dass ich Buße getan habe und es laut gemacht habe, derjenige war da nicht böse, ne? Der kannte das bestimmt auch von sich mal. So, dass einfach mal was rausrutscht. So, und man denkt so, warum habe ich das jetzt gesagt? Oder warum stehe ich jetzt nicht dazu? Warum ist mir das jetzt peinlich? Ne? Es ist wichtig, ehrlich zu sein. Und das, aber ich glaube, da, wo ich jetzt am meisten lüge, ist, mich selbst zu belügen. So. Ne, dieses Ausblenden von der Wahrheit oder dieses Drumherumgehen, ne, so Wege suchen, damit es trotzdem noch gerecht scheint, ne, obwohl ich genau weiß, nee, das ist überhaupt nicht dran. Da gibt es überhaupt keinen Punkt. Gott hat geredet, fertig, aus. Wenn Gott redet, warum sollte ich da noch versuchen, einen zweiten Weg zu finden? Da ist kein zweiter Weg. Ne? Also belüge ich mich selbst und denke, alles ist okay und es wird schon irgendwie klappen. Aber das führt in den Abgrund. Das führt zu einer schweren Zeit. Vielleicht nicht dazu, dass man Gott gleich verliert und seine Errettung, sondern aber das führt zu einem schweren Leben. Ne? Und zu einer trockenen Zeit. Ne? Das kann ich jedem nur abraten. Ne? Aber trotzdem kenne ich um meine Dummheit und meine Torheit und gehe diese Wege drumherum. Ne? Aber nicht lang, weil irgendwann weiß ich, Ich höre Gott nicht mehr und irgendwie stimmt's nicht mehr und irgendwas fehlt mir und irgendwas kann nicht richtig sein. Ich muss einfach umkehren und das bereinigen. Ne? Wenn das bei dir so ist, bereinige das, so ein, weil du wirst mehr verlieren, als du dir jetzt vorstellen kannst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Und wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Selah. Also eine kurze Pause. War dann der Gitarrist. Ne? Die Leute waren nachdenklich und fühlten sich berührt. Oh Mann, hoffentlich bin ich das jetzt nicht, den er da anspricht. Doch, ich bin es wahrscheinlich schon. Ne? Vers 4. Erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Wie steht es in der Luther? Getreuen? Was? Den Heiligen? Okay. Erkennt doch, dass der Herr, ich habe irgendeine Übersetzung, ich glaube Elberfelder, hat das jemand hier auf? Der Gesalbte. Ja. Aber kommt alles aufs Gleiche raus, der Erwählte. Ne? So, erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Und der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Ja. Und das muss klar sein. Wir sind erwählt und wir sind heilig, weil Jesus heilig ist. Ne? So, und es ist doch schön, dass, obwohl ich das nicht verdient habe, Gott trotzdem antwortet. Ja. Das ist Gnade. Und das ist nur Jesus. Und er ist der Getreue, den Gott erhört, nicht mich. Man bildet sich da oft was ein, so, aber das ist nur Jesus, dass Gott überhaupt uns führt und Gott überhaupt einschreitet und Gott überhaupt was erfüllt. Das ist mir heute so klar geworden. Das bin nicht ich. Das ist nicht wegen meinen Werken, nicht wegen meinem Glauben, nicht wegen meiner Hingabe. Das ist nur wegen Jesus. Das hat noch nicht mal was mit mir zu tun, weil er kam zu mir und hat mich rausgezogen, der wählt. So, das ist alles er. Deswegen kriegt er die Ehre. Deswegen ist alles sein. Und deswegen werden wir, glaube ich, auch vor ihm stehen und die Kronen, die wir dann haben, zu seinen Füßen legen. Weil wir dann erkennen werden komplett, dass wir nicht eins verdient haben, nicht eins gemacht haben, weil er uns trägt. Ne? Er ist der Getreue, er ist der Heilige, er ist der Gesalbte, er ist der Gesandte. Ne? Und er sitzt da oben und redet. Ne? Ich rede durch den Geist. Jesus hört ja noch nicht mal mich, er hört ja den Heiligen Geist. Ne? So. Und Jesus bringt das, mein Gebet, in der richtigen Form zum Vater, mit Respekt und Ehre. Ja. So. Ist so krass, oder wie er uns beschützt, auch vor unserer mangelnden Erkenntnis, vor unserer mangelnden Ehrfurcht, vor unserem Fleisch und unserer Schwachheit. Er ist der, den Gott erhört. Deswegen müssen wir uns unbedingt an Jesus halten. Und deswegen bete ich auch zum Herrn. Deswegen ist er auch der Weg und das Zentrum des Lichts. Und das muss uns nicht nur klar sein, das ist auch das, was wir den Menschen sagen müssen. Man kommt nur durch Jesus zum Vater, auch wenn man wiedergeboren ist. Er ist das Ein und Alles. Er ist das, worum es sich dreht. Und der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Vers 5. Er zittert und sündigt nicht. In Epheser 4 muss ich auch dran denken. So ein, wie steht es denn in Luther?
Du meinst jetzt dieses Fenster?
Ja, den Vers hier.
Zürnet ihr so sündigt nicht.
Ja, genau, zornet. So, ist eine bessere Übersetzung. Die Schlachter ist hier irgendwie, keine Ahnung, soll leichter zu lesen sein, aber naja. Ne, und das kennen wir doch aus Epheser. Paulus hat das geklaut. Ne? Epheser 4, Vers 26. Der Paulus. Epheser 4, Vers 26, wenn ich es richtig habe. Naja. Nochmal 25, hatten wir gerade mit der Lüge, ne? Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, also gleich. Erzürnt ihr, so sündigt nicht. Also Zorn ist in Ordnung. Wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gibt nicht Raum den Teufel. Reicht das mal? Also, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Ne? Und hier sagt er genau das Gleiche. So ein, erzürnt und sündigt nicht. Gegen was ist denn heilig oder gegen was ist denn okay zu zürnen? Was ist denn Zorn? Ich kann zum Beispiel zornig sein über eine Situation, die passiert ist. Wie letztens das Beispiel, was ich gesagt habe, wo ich mir selbst zuhöre, während ich im Fleisch rede. Das macht mich zornig in dem Moment. Oder wenn mich jemand verletzt hat, dann ist das die Situation, so, die mich zornig macht. Und wir sind abends auf unserem Lager wie David hier. Wir werden gleich sehen, der liegt im Bett gerade und schreibt das. So, ist dunkel schon. Und die Sonne geht nicht unter. Und ich halte das wirklich so, wie es da steht. Dass Paulus wirklich meint, wenn du Sachen zu klären hast mit jemandem oder mit was, dann warte nicht bis morgen, verschieb's nicht, sondern versuch so schnell wie möglich auf die Reihe zu kriegen. Dass dieser Zorn rauskommt, dass da wieder Frieden herrscht. Und ich glaube nicht, dass man auf eine Situation kann man schon zornig sein, aber kennt ihr das? Du bist dann verletzt oder was auch immer und du liegst dann abends im Bett so und du überlegst nochmal, und gerade abends so, wenn du dich da gehen lässt und das passiert, dass du sündigst, das ist nämlich dann der Fall, wenn du zornig wirst auf einen Menschen. Der Zorn darf sich nicht übertragen auf eine Person. Du kannst zornig sein über die Situation, vielleicht wie du dich verhalten hast oder dass es überhaupt so passiert ist oder was weiß ich, aber sei nie zornig auf Menschen, weil wenn du zornig wirst auf Menschen, dann liegst du da, und du überlegst so und du denkst dann in dem Moment, gehst du das immer wieder durch, die Situation, und du denkst so, oh, hätte ich mal das gesagt, und du redest in dem Moment mit demjenigen so, als ob er wirklich da ist, und du gehst es immer wieder durch und irgendwie erzitterst du, es bewegt sich alles, so, und dann kommt die Wut, so, und dann kommt der Hass, und dann kommt der Tod, wie Jesus gesagt hat, hast du deinen Bruder, nee, 1. Johannes war das auch, So, wenn dein Bruder hast, so, dann tötest, hast du ihn getötet. So. Also klär das sofort. Und wenn du merkst, da ist irgendwas, und wenn es nur die Welt ist und die Sünde, dass Kinder vergewaltigt werden, so dass Kinder getötet werden oder was weiß ich, diese Situation, dass das so ist, diese Sünde kann uns zornig machen und soll das auch. Aber dieser Zorn soll nie Wut werden und schon gar nicht sich auf Menschen richten. Aber wenn wir merken, das ist nicht richtig, dann müssen wir dazu stehen. So. Aber wir dürfen dabei halt nicht sündigen. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. David sagt dir, hey, wenn du was hast, was dich quält, wenn du was hast, was dich belastet, wenn du irgendwas hast, was dich bewegt, dann bring die Energie vor Gott. Denk darüber nach, wie man da rauskommt, das zu schlichten, damit es überhaupt nicht zur Sünde kommt. Und dann bringst du Gott und sei still und lass ihm das machen. Sei ruhig. Und warte und reagiere nicht über. Ansonsten kommt schnell zur Sünde. Und wieder Seele. Also denk mal kurz nach. Gibt es da irgendwas in meinem Leben? Ja, meine Nachbarn. Vers 6. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Wunderschön. Und merkt ihr das, wie Gott hier redet zu uns? Er redet ja immer noch zu diesen erhabenen Männern, die über allen stehen und Gott die Ehre wecken. Aber trotzdem verstoßt Gott sie deswegen nicht, weil sie gerade Fehler haben oder weil sie gerade auf dem falschen Weg sind, sondern er will sie wieder zurücklenken, zu sich. Und es ist halt schön, bringt Opfer der Gerechtigkeit. Und ich habe halt Micha 6 mal gelesen, weil ich wissen wollte, was ist denn Opfer der Gerechtigkeit? Und da sagt es Gott eigentlich ganz klar. Micha 6, Vers 6, kann man sich gut merken. Seite 960 im Alten Testament bei der Schlachter. Also Micha 6, Vers 6. Womit soll ich vor dem Herrn treten? Womit soll ich vor dem Herrn treten? Mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern? Oder soll ich mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung? Die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es ist gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Und jetzt, was fordert der Herr? Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Also, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Was Recht tun, Liebe üben und in Demut vor deinem Gott wandeln. Also mit Gott gehen in Demut, dass er der Herr ist. Das sind Opfer der Gerechtigkeit. Also die Nachfolge Jesu. So wie Jesus getan hat, er hat Recht getan. Ihm wurde Unrecht getan, er hat trotzdem weiter Recht getan. Er ist bei der Wahrheit geblieben, auch wenn er Verlust hatte. Er hat geliebt, gedient, gegeben, geopfert, sich selbst geopfert. Und er war demütig vor seinem Vater, obwohl er selber Gott ist. Trotzdem war er in Demut und hat gesagt, dein Wille und ich folge dir nach. Du redest zu mir und ich werde den Schritt tun. Jesus hat ja gesagt, ich kann euch nicht sagen, wann und zu welcher Zeit, das weiß nur der Vater. Also Gott hat ihm nicht allen einen Einblick gegeben. Das hat der Vater nicht zugelassen, sondern Jesus wurde geführt, Tag für Tag, so wie wir. Aber er war gehorsam. Und er ist gefolgt, gewandelt. Unter seinem Gott, mit seinem Gott, durch seinen Gott. Ist doch schön, oder? Das sind die Opfer, die Gott von uns fordert. Und das Wichtigste, und vertraut auf den Herrn. In Psalm 4, Vers 6. Psalm 4, Vers 6. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Und über dieses Vertrauen muss ich mal irgendwann super lang nachdenken, muss ich jetzt immer noch. Ich meine, vielleicht habe ich schon tausendmal gesagt, keine Ahnung. Für mich ist es immer wieder gut, darüber nachzudenken, weil ich habe Hoffnung, und die Hoffnung steigert sich in Glaube. Zuerst ist irgendwas unsichtbar und mir ist nicht wirklich klar, ich habe nur die Hoffnung, dass das auch wirklich zutrifft. Aber je mehr ich mit meinem Herrn gehe und je mehr ich merke, dass er treu ist und wirklich tut, was er verspricht, desto mehr glaube ich von dem, was ich hoffe, was ich gehört habe von ihm. Und dieser Glaube, der ist einfach, das ist schon ein Schutzschild. Das ist was, da bist du von überzeugt. Und selbst wenn du es nicht sehen kannst und hören kannst, du weißt, es ist so. Aber selbst wenn du weißt, dass es so ist und dass du überzeugt bist davon, heißt es nur lange nicht, dass du danach auch wandelst. Und das ist nochmal eine andere Steigerungsform für mich zumindest. Und das ist für mich dann Vertrauen. Glaube wächst zu Vertrauen. Weil Vertrauen ist was, da ist es einfach so und du bist da drin und du tust das, weil es einfach so ist. Du musst dich nicht dran hocharbeiten, du musst nicht drüber nachdenken, du machst es einfach. Du vertraust einfach. Du bist Gott, ich bin dein und du hast einen Plan für mich und du sorgst für mich und du führst mich und du hast was vor. Also los geht's. Du bist einfach drin und lebst den Glauben. Wir dürfen Gott vertrauen, das ist doch was Schönes, oder? Werdet wie die Kinder. Macht euch doch keine Gedanken, ob Essen im Kühlschrank ist. Ihr müsst doch nicht einkaufen. Macht doch keine Gedanken, ob Essen im Kühlschrank ist. Ihr müsst doch nicht arbeiten, um das zu kaufen. Macht euch doch keine Gedanken, ob Essen im Kühlschrank ist. Ich kaufe doch ein und ich sorge dafür alles. Ich würde, dass es dir gut geht. Wir sollen einfach nur den Schrank aufmachen und essen. Ist doch schön, oder? Ich meine, das ist Vertrauen. Du gehst einfach wie mein Kind zum Kühlschrank und da ist Essen. Punkt. Du weißt einfach, Zahnpasta ist da. Du weißt einfach, das Wasser kommt, wenn du auf den Klo drückst. Du weißt einfach, Mama legt die Sachen hin frühmorgens. Du weißt einfach, der Schulranzen ist gepackt. Du weißt einfach, es ist immer jemand da für mich. Das ist einfach so. Das ist einfach, meine Kinder denken über sowas nicht nach. Sondern das ist so. Und das ist Vertrauen. Und das ist doch schön, dass Gott uns zuruft, ihr könnt mir genau so vertrauen. Vielleicht liege ich auch total falsch, aber ich sehe das halt so. Wenn ich Vertrauen lese. Dass ich überhaupt alles ablegen kann und wirklich total entspannt, wie ein Kind seinem Vater folgt, ihm folgen kann. Dass für alles gesorgt ist. Dass ich mir nicht Sorgen machen muss, dass wenn ich wirklich Schutz brauche, er ja der Starke ist, der mich beschützt, weil ich bin ein Kind. Und selbst wenn ich Angst habe, dann weiß ich, ich kann mich hinter ihn stellen. Und mich trösten lassen. Vertrauen. Das ist ein Wort, das ist so mächtig und so tief. Das ist das, worüber wir unser Leben lang hier kämpfen. Das ist das, was der Geist wo uns hinbringen will. Weil das heißt ja, ich muss mich demütigen, dass ich wirklich jemanden brauche in jeder Lebenslage. Das heißt ja, ich muss mich zurückstellen und sagen, jemand anderes den Vorrang lassen und machen lassen. Und ich muss alles so hinnehmen, wie er es mir gibt. Ich muss alles so annehmen, wie er es mir sagt. Ich muss alles zulassen, egal wie ich mich fühle. Was denkst du, wie oft ich mich mit meinen Kindern streite, weil die irgendwas machen wollen, wo ich sage, nee, das gibt's jetzt nicht. Ja. Punkt. Ja. Und dann gibt's Chaos und dann kommt Psychologie und dann kommen andere Versuche, ne? Und dann kommt Tyrannei und dann kommt Protest und dann kommt Wut und dann kommt Bestechung. So, ne? Aber ich bleib da hart und sag so, nee, das kriegst du nicht jetzt, so, auf keinen Fall, ne? So, und so ist halt auch mit Gott. Wir wehren uns genauso gegen seinen Willen, ne? Wir wehren uns. Weil wir sehen was in unseren Augen und es glitzert und es funkelt und wir wollen's. Und wir brauchen's, ne? Und er ist da und sagt so, nein. Und wir sitzen da und sagen, doch! Ne? Vielleicht nicht direkt, aber mit unserer, ja, mit unseren Schritten, die wir tun, unseren Entscheidungen, die wir haben, sagen wir doch. Und wehe nicht. Dann weiß ich auch nicht. Das ist eine Schwurformel, wird nur zur Hälfte ausgesprochen. Na, lesen wir weiter. Also vertraut mir, also vertraut auf den Herrn. Vers 7. Ja, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Schade, oder? Das sind viele, die das sagen. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Ne? Wo sollen wir Hilfe kriegen? Ach, wird sich eh nicht verändern. Ich will so bleiben. Nee, ich darf so bleiben, wie ich... Nee, das ist ja geil. Ne? Ich werde so bleiben, wie ich bin. So, ne? Oder Gott kann nicht machen, Gott wird nicht machen. Da gibt's keinen Ausweg. Ne? So, das ist Gott total egal. Da frage ich erst gar nicht. So, ne? So, was soll er machen? Was will er machen? Will er was machen? So, will er reden? Ich bin doch jetzt nicht still und warte auf ihn. Dann redet er nämlich vielleicht. So, ne? Nee, so, ich sag dann lieber, so sei es, Amen, und mach mein Ding. Ne? So läuft das nicht mit Gott. Ne? Wir kennen ihn alle, er ist eifersüchtig. Und er wird uns keinen Frieden lassen. Ne? So, weil er uns liebt. Gott ist unser Glück. Ist auch in Psalmen oder in Sprüchen. Weiß nicht mehr. Beim Prediger. Psalmen, ne? Gott ist mein Glück. Mit Gott kann ich über Mauern springen. Ich liebe das. Ne? Gott ist mein Glück. Weißt du, und er lässt uns Gutes sehen. Das verspricht er sogar seinen Kindern. Er sagt so, vertraut mir. Folgt mir. Lasst mich euch führen und lasst mich euch beschützen. Ich sorge für alles. All eure Sorgen werft auf mich. Auch die? Nee. So, die ist zu groß, die Sorge. Da kümmerst du dich nicht drum. Doch all eure Sorgen werft auf mich. Ne? So, und all eure Lasten werft ab. Ja, aber die... vielleicht später. Ne? Ich hasse das. Und das macht mich zornig, so wenn ich mein Herz sehe, zusehe, meinen alten Menschen betrachte und ihn beobachte als neuer Mensch und zusehe, wie er festhält an Sachen. Und ich gleichzeitig zusehen kann, wie diese Sachen Gottes Segen stoppt. Das, und ich weiß, ich soll mich wehren und ich weiß, ich könnte mich wehren. Aber ich fühle mich so hilflos in dem Moment, dass ich mich irgendwie nicht wehren kann. Aber das ist Quatsch. Ja. O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Wenn man so gebunden ist, ne, so dann, das ist ein gutes Gebet, dann zu beten. Herr, mach's hell. Musst du heute drüber nachdenken, Jesus war immer derselbe, ist derselbe, wird immer derselbe sein. Ne? So selbst wenn er in der Hölle gehen würde, Das würde die Hölle total verändern. Egal wo er ist, da ist es hell und gerecht. Ne? So ein, weißt du, weil das Licht verdrängt die Dunkelheit. Ne? So ein Er wäre immer dasselbe und er würde einfach Platz machen. Ne? So ein, die müssten einfach weichen. So ein, weißt du, und dieses Licht sind wir, so ein, weil er halt in uns scheint. Und das klingt für mich so, so schön und so kräftig und doch ist es irgendwie so, keine Ahnung. Ne? Es ist halt eine Lehre, der ich glaube, die ich auch lehre, aber ich freue mich darauf, ne, im Wachstum mit ihm, dass sowas Realität wird. Mehr und mehr nicht das erkennen, dass ich Einfluss habe. Da, wo das Licht ist, da nimmt es Platz ein und sieht. Das bedeutet, jeden Schritt, den ich tue, egal ob ich mir dem bewusst bin oder nicht, so ein, jedes Wort, das ich sage, egal zu wem, so ein, hat Einfluss und wird Einfluss haben auf alles andere. Ne? So ein, das Licht hat Einfluss. Das ist doch krass, oder? Und wir sind hier und wir sagen, Herr, leuchte aus mir. Leuchte, so ein Strahle. Ne? Aber er hat ja gesagt, so, ne, wer seine Jalousien runtermacht, der ist dumm. Ne? Der kann nicht leuchten. So ein, wer eine Lampe hat, der macht sie natürlich an, wenn es dunkel ist. Ne? Ist ja Quatsch, das im dunklen Raum dann zuzuschließen, damit man das Licht nicht sieht. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Und ich möchte Gott sehen. Und ich sehe ihn durch euch. Und ich sehe ihn, wenn ich im Gebet bin und wirklich ihn suche. Ich sehe ihn, wenn ich das Wort lese. Ich sehe ihn, wenn ich drüber nachdenke, abends oder morgens oder tagsüber über meinen Herrn und was er mir gezeigt hat und wie er war und was er gelebt hat. Ne? So ein, ich sehe das Licht da drin und diese Reinheit, ne? Sein Angesicht. So, und das ist schön, weil, wie Paulus sagt, es ist gerade noch wie ein Spiegel, ne? So ein verschwommener Spiegel, du siehst nicht viel, ne? Aber stückweise wirst du mehr und mehr erkennen, ne? Bis du irgendwann ihn komplett siehst. So. Vers 8. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most und Fülle haben. Und das ist doch schön. David sitzt hier auf seinem Lager, verbringt schöne Zeit mit Gott, ne? Schreibt ein bisschen noch als an seinem Lied rum, ne? Geht noch ein paar Akkorde durch, das passt und so. Und dann steht er da und denkt sich nur, spürt einfach diese Freude, weil er mit Gott zusammen sein darf, ne? So, weil er von Gott empfängt. Und er liest sich das durch und denkt so, schön, das ist bestimmt von dir, auch wenn ich nicht verstehe, warum ich das jetzt so, aber naja, passt, ne? So, und er sitzt da und denkt so, das ist wirklich Freude. Und der wusste ja, von was er redet, er war reich, ne? Er war König. Aber er sitzt da und er sagt so, Mensch, mit dir habe ich eine ganz andere Freude als mit diesen physischen Sachen, mit diesem Reichtum, ne? Mit Alkohol, so mit Leckereisen, mit Party, das macht man dann mit Alkohol, ne? So, und die freuen sich da und die haben ein gutes Leben und die bauen an ihrem Häuschen und an allem so, aber und haben Freude dabei und schön, ne? So, aber jetzt, wo ich mit dir zusammen bin, das ist eine tiefere Freude. Eine Freude, die einen Verstand übersteigt. Weil du musst dir das überlegen. Irgendwann kann es ja passieren, dass Gott dir einfach den Korn und den Most wegnimmt. Einfach so. Wenn er nicht die Freude ist in deinem Leben, dann ist deine Freude gleich mit weg. Und sitze da traurig und verlassen. Aber die, die Gott haben und wenn Gott die Freude ist, die Freude bleibt. Auch wenn wir alles verlieren. Er bleibt ja. Das hat uns versprochen. Also bleibt doch meine Freude. Und damit ist nicht gemeint, dass wir smiley sein sollen, ne? So total begackt, so ein Aussehen wie nicht unnormale Leute, ne? Wie behindert. So, wirklich, ich kenne so eine Christen und ich denke nur, du Arme, irgendwie bist du behindert, glaube ich. Das ist nicht normal, ne? Dieses total krass und da kann gerade das Kind gestorben sein, die macht, ne? Ja, das ist schon okay, obwohl es sogar traurig ist, ne? Wo ich dann denke, so, du hast echt einen Knall, so ein, ne, du bist nicht echt. Du hast so eine christliche Facette und das ist nicht original. Ne? Und die Bibel sagt uns auch, wein mit dem Weinen. Ne? Und wenn ich weine, dann brauche ich niemanden neben mir, der mich so anguckt. Ist da alles okay? Ne? So, da will ich jemanden haben, der mich versteht und der echt ist und der sich auch traut, mit zu weinen. Der mit Gefühlen umgehen kann. Und der das nicht gleich als Schwachheit ansieht. Ne? So, diese Freude, selbst in den Momenten, wo ich weine und heule vor Gott und mich selbst zerreiße, selbst in den Momenten verspüre ich so einen tiefen Frieden und so eine Ruhe, weil ich ihn suche. Ne? Und das ist Freude. So eine Freude, die mit Gefühl irgendwie gar nichts zu tun hat. Das ist einfach so eine Freiheit. Ne? So eine Ruhe, so was Sicheres. Auch wenn ich mich unsicher fühle. So, das ist seine Freude, das ist Gnade. Und die soll in unserem Herzen wohnen. Du hast mir Freude in meinem Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Und ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Ist doch schön, oder? So, er ist mit seinem Gott, hat so seine letzten Stunden, oder vielleicht waren es auch nur Minuten. Manchmal habe ich auch ein Lied geschrieben innerhalb von einer Viertelstunde. Und dann war das da, fertig. Ne? Und bin glücklich, dann habe ich was irgendwas anderes gemacht. So. So, ne? Aber die Viertelstunde war für mich vom Gefühl her wie 3-4 Stunden mit Gott zusammen. Ne? So, und manchmal liege ich nur abends da und es sind nur 5 Minuten und ich denke über Gott nach und ich denke über den Tag nach, so wie David hier. Ich reflektiere. Ne? Und die Sachen, die ich nicht verstanden habe oder so, oder falsch verstanden habe vielleicht, so, die bringe ich zu ihm. Und ich denke so, bringe das in Ordnung, so wie David hier, ganz normal. Ne? So, wo ich, aber da bin ich. Und das ist toll, weil der Geist führt uns in unserem Gebet. Ne? Wir reden ein Wort und irgendwie bringt er manchmal so ein Bild oder so ein Gefühl oder so eine Erinnerung mit rein. Ne? Und auf einmal wird uns klar, warum wir, in welche Richtung. Er führt uns irgendwie durch unser Gebet. Ne? Du wirst geleitet. Und im Endeffekt leitet er uns dahin, dass wir ruhig schlafen können. Ne? So, weil wir wissen können, wir können Gott vertrauen in einem. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Und das will ich auch. Und das will Gott auch. Wir sollen im Frieden, ohne Scham, ohne das, was dazwischen steht, ins Bett gehen. Und wenn da was ist, dann muss man es klären. Und schlafen. Denn du allein, Herr, du allein lässt mich sicher wohnen. Und das ist doch schön, oder? Der Schlaf. Der Schlaf ist wirklich die einzige Sache, glaube ich, außer wenn man auf Drogen ist oder irgendwie hypnotisiert. Aber der Schlaf ist die Zeit an unserem Tag, wo wir uns der Gegenwart einfach hingeben. Machtlos übergeben. Ne? Kann passieren, was will. Du schläfst ja, du bist weg in der Zeit. Irgendwie in einer anderen Sphäre. Ne? Schutzlos. Und trotzdem sagt ihr, oh, ich habe Frieden, ich kann schlafen, ich wohne sicher. Ja. Weil du auf mich aufpasst, weil ich dir vertraue, weil du über mir bist. Und das ist doch schön, oder? Dass wir wirklich Sicherheit haben. Ich musste wieder drüber nachdenken, was ist sicher in der Welt? Das ist überhaupt gar nicht sicher. Ja. Nichts. Keine Versicherung ist sicher. Ne? So eine Rente ist auch nicht sicher. Ne? So eine Wirtschaft ist nicht sicher. Selbst deine Überzeugungen sind nicht sicher, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ist dir das aufgefallen, so in den letzten, alle 10 Jahre ist eine andere Überzeugung, die ist ganz dominant, ne? Und führt zur nächsten. Alles andere, was du gelernt hast, ist Quatsch, ne? So, selbst hier, letztens, so ein, ich sag Gesundheit, so wurde ich erzogen, ne? Ah, Gesundheit, ne? Aber heute sagt man das nicht mehr, das ist unhöflich. Derjenige muss sich entschuldigen, ne? So ein, das ist, keine Ahnung, alles, es gibt keine Sicherheit mehr und es gibt auch kein nichts Beständiges. Sogar das Wetter ist unbeständig. Ne? Ich bin unbeständig. Ich schaff's nicht, treu zu sein. Ne? Meine Frau ist unbeständig. Wir als Gemeinde sind unbeständig und treulos. Ab und zu. Aber das ist doch das Schöne, oder? Er ist unsere Sicherheit und er ist treu und er ist immer der gleiche, egal wo er ist und was er macht. So, immer gleich. Er ist der Fels, auf dem man wirklich bauen kann, weil der Fels rüttelt nicht. So, weil es gibt nichts, was so stark ist, dass, um den Berg in Bewegung zu bringen. Nichts. Er hat zwar Glauben genug, sich selbst woanders hin zu befördern, aber das war's auch. So, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Und weil es so schön war, lese ich den Psalm noch einmal von oben nach unten. Ne? Weil ich finde es immer schön, dann liest man den irgendwie ganz anders. Dem Vorsänger mit Seitenspiel ein Psalm Davids. O, antworte mir auf meinen Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. O, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lügen so gern? Aber erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt danach, denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Denn viele sagen, oh, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erheb über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer als ihre, wenn sie Korn und Moos in Fülle haben. O, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Denn du allein, Herr, du allein lässt mich sicher wohnen. Amen.